Wir wollen still werden. Herr Jesus, wir danken dir für dein Erlösen. Wir danken dir, dass du durch dein Blut auch unsere Sünden vergibst. Aber wir danken dir noch viel mehr für deine Führung, auch in unserem Leben. Auch wenn wir deine Führung oft gar nicht verstehen, dass es doch nach deinem Willen geht. Schenk uns jetzt Licht und Erkenntnis, auch über deine Absicht mit uns. Und nimm du unser Leben hinein in dein Walten. Ja, Vater, führ uns immer da, nur selig, wenn auch wunderbar. Und wenn's auch oft seltsam aussieht, deine Wege, so wird doch dein Name verherrlicht. Wir beten dich darüber an. Segne uns auch jetzt die Betrachtung deines Wortes. Amen. Wir lesen weiter in Philipper Kapitel 1. Wir kommen jetzt an die Verse 12 bis 20. Philipper 1, Vers 12 bis 20. Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, dass wie es um mich steht, das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Also, dass meine Bande offenbar geworden sind in Christo, in dem ganzen Richthause und bei den anderen allen. Und viele Brüder in dem Herrn haben aus meinen Banden Zuversicht gewonnen und sind desto kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Etliche zwar predigen Christum auch um Neides, und Haders willen, etliche aber aus guter Meinung. Jene verkündigen Christum aus Zank und nicht lauter, denn sie meinen, sie wollen eine Trübsal zuwenden meinen Banden. Diese aber aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verantwortung des Evangeliums hier liege. Was tut's aber, dass nur Christus verkündigt werde, allerlei Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich doch darin und will mich auch freuen. Denn ich weiß, dass mir dies gelingt zur Seligkeit durch euer Gebet und durch Handreichung des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinerlei Stück zu Schanden werde, sondern dass mit aller Freudigkeit, gleich wie sonst alle Zeit, also auch jetzt, Christus hochgepriesen werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Ich möchte diese Stunde überschreiben mit der Überschrift »Alles zum Besten dienen«. Paulus schreibt diesen Brief von Rom aus, vom Gefängnis aus. Es war sein Wunsch, nach Rom zu kommen. So schreibt er auch in dem Brief an die Römer. Aber auch in Apostelgeschichte 19, Vers 21, erzählt der Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, von der Absicht des Paulus. Apostelgeschichte 19, Vers 21. Wer möchte es lesen?
Da das ausgerichtet war, setzte sich Paulus vor, im Geiste durch Mazedonien und Achaia zu ziehen und in Jerusalem zu reisen, und sprach: Nachdem, wenn ich das selbst gewesen bin, muss ich auch Rom sehen.
So, da muss ich auch Rom sehen. Das war der Wunsch des Paulus, nach Rom zu kommen. Rom war ja die Welthauptstadt. Auf dem Forum in Rom, da stand ein goldener Meilenstein und von diesem Meilenstein aus gingen die Straßen durch die ganze damalige Welt. Von Osten nach Westen, nach dem fernen Euphrat, nach den weißen Klippen Britanniens. Überall, wer in Rom war, der war gleichsam in der Telefonzentrale der damaligen Welt. Und deshalb wollte Paulus nach Rom kommen, um von Rom aus dann hinauszuwirken mit dem Evangelium in die ganze damalige Welt. So wie Paulus in Jerusalem im Herzen Palästinas gepredigt hatte, so wie er in Antiochien, der Hauptstadt von Syrien, gepredigt hatte, oder in Ephesus, der Hauptstadt Kleinasiens, oder in Athen, der Hauptstadt Griechenlands, so wollte er auch nach Rom. Wir merken also, der Paulus, der hatte einen Plan. Wir haben ja kürzlich davon gesprochen, ob der Christ planen dürfe. Der Paulus hatte einen Plan, einen ganz festen Plan. Und nun kommt er nach Rom, der Paulus, aber anders, als er sich's vorgestellt hat. Die Fahrt nach Rom hat der Staat bezahlt. Er kam als ein Gefangener nach Rom. So hat er sich's nicht vorgestellt. Und nun haben seine Philipper ein Recht zu wissen, wie es um ihn steht. Das sagt er im 12. Vers. Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, dass wie es um mich steht, das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Paulus lässt seine Philipper wissen, wie es um ihn steht. Wir fragen ja auch einander, wie geht's? Und wir haben ein Recht zu wissen, wie es dem anderen geht. Das ist immer wieder etwas vom Schönsten, wenn wir teilhaben dürfen an dem Ergehen eines anderen. Christen sollten voneinander wissen, wie es ihnen geht. Innerlich und äußerlich. Paulus sagt, ich will, dass ihr wisset, wie es mir geht. Der Paulus hat es nicht in sich hineingedrückt, sondern er hat es wissen lassen, so geht es mir. Er redet sie an als Brüder. Und Brüder sind die, die den gleichen Vater haben. Das sind Brüder. Und wir haben den gleichen himmlischen Vater und wir sind Geschwister, weil wir den gleichen Vater haben. Er teilt seinen Brüdern nun nicht mit, was er zu essen hat, seine unbequeme Wohnung, die er hat, seine angeschlagene Gesundheit, die er hat, seine schlimme Umgebung, die er hat. Das alles wären doch auch Themen gewesen, um mitzuteilen, wie es ihm geht. Aber das tut Paulus nicht. Das will er nicht. Das Thema des Paulus ist die Förderung des Evangeliums, das ihm alles zum Besten dient. Ich möchte das jetzt in drei Hauptpunkten wieder einteilen für die, die notieren möchten. Erstens, es gibt unfreiwillige Wege. Das zweite, die Wirkungen dieser Wege. Und drittens, Wege zur Förderung des Evangeliums. Zuerst einmal unfreiwillige Wege. Ich möchte es mit einem Beispiel sagen, da wird ein Teppich geworben, ein Bildteppich. Aber dieser Bildteppich ist von hinten ein Wirrwarr. Hinten, da sieht man nur Fäden, kreuz und quer, und da kommt man nicht draus, was das eigentlich sein soll. Dreht man den Teppich um, dann ist ein wunderschönes, jahresfarbiges Bild da. Eine prächtige Zeichnung mit herrlichen Farben. So wird es auch sein mit unserer Lebensführung. Gott webt den Teppich unseres Lebens, aber wir sehen nur die Rückseite. Vor Gott ist alles klar. Da ist das Bild fertig. Aber für uns laufen noch die Fäden unseres Lebens kreuz und quer, und wir kommen nicht klar, was das werden soll, was das bedeuten soll. Die obere Seite von Gott, die Werke, das Wesen Gottes in der Geschichte der Völker, wie auch in der Geschichte des einzelnen Gotteskindes. Wir können sie von unten nicht klären. Von Gott her ist alles klar. Und da stehen wir Menschen, weil wir nicht klug werden aus diesem Bild, da stehen wir und brütteln und murren an Gottes Führung hin. Und von Gott her ist doch alles klar. Von oben aus gesehen sieht alles anders aus. Wege, die uns heute so verworren erscheinen, werden in der Ewigkeit zu einer herrlichen Klarheit werden. Voll Staunen werden wir einmal zur Anbetung geführt werden. In der Herrlichkeitswelt über unsere Lebensführung, die wir vielleicht gar nicht verstanden haben. Das Gewebe, das hier gewoben wird, sehen wir also nur von der Rückseite. Gott zugewandt ist alles klar. Ich betone das so, weil wir diesen Text hier nicht anders verstehen können, was hier der Paulus schreibt. Er sieht bereits die Herrlichkeit von oben her, von Gott her. Da staune ich manches Mal über den Paulus, dass er seinen verworrenen Lebensweg sehen kann im Lichte Gottes, das alles zur Förderung des Evangeliums. Die sieht er schon. Die uns zwecklos erscheinenden Kreuzwege, die Dinge, die uns querlaufen, werden zu einem großartigen Ergebnis alles zum Besten dienen. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Der große Indienmissionar Hebig hat in jungen Jahren in Petersburg zu tun als Kaufmann. Als er zurückreisen wollte, als er seinen Auftrag in Russland ausgeführt hatte, da bekam er von den russischen Behörden seine Papiere nicht rechtzeitig. Er wollte mit dem Schiff zurückfahren, aber er hatte seine Papiere nicht. Das Schiff fuhr ab und er stand da und konnte nicht einsteigen. Er musste jetzt einige Tage, ja sogar eine Woche lang, ganz umsonst da bleiben. Sein Auftrag war erledigt und er konnte nicht, nur weil die Behörden ihm seine Papiere nicht rechtzeitig gegeben haben. Da war er böse, Samuel Hebig, und schimpfte über diese Schlamperei. Und da sitzt er verdrossen eines Tages in seinem Quartier, in seinem Hotel, und da liest er die Zeitung und da steht groß drüber, dass das Schiff untergegangen ist und kein einziger gerettet wurde. Da lässt er seine Zeitung sinken und hat er nicht mehr gemurrt. Da hat er nur danken können. Führungen Gottes. Jesaja 28, Vers 29. Jesaja 28, Vers 29.
Solches geschieht auch vom Herrn Zebaoth, denn sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus.
So, denn sein Rat ist wunderbar. Und er führt es herrlich hinaus. Ich erinnere an die Josefsgeschichte im Alten Testament, als der Josef seinen Brüdern sagen musste, ihr gedachtet es, böse zu machen, Gott aber gedachte es, gut zu machen. Merken wir, wie man das Bild nicht sieht von uns aus? Ihr gedachtet es, böse zu machen. Gott aber gedachte, es gut zu machen. Es gibt wenig Beispiele in der Heiligen Schrift, die diese Frage schlagender beweisen als die Geschichte des Paulus. Alle Drangsale, alle Schwierigkeiten werden unter Gottes Hand zu einem Segen. Paulus gibt der Gemeinde in Philippi einen kurzen, vielsagenden Bericht über seine innere und äußere Lage in der Gefangenschaft. Über diese unfreiwilligen Wege. Das hätte eigentlich das Ende der Missionstätigkeit des Paulus bedeutet, dass er gefangen genommen wird und nach Rom befördert. Aus mit Mission. Und nun sagt Paulus, es ist ganz anders. Aber die Tatsache, seine gesegnete Arbeit ist plötzlich abgebrochen. Ja, und das soll zum Besten dienen. Ja, und das soll zur Förderung des Evangeliums dienen, dass er jetzt gefangen gesetzt ist. Sein Plan, die ganze damalige Welt für Christus zu gewinnen, wurde zerschlagen. Und es soll auch zum Besten dienen. Wer kann das verstehen? Und die Gemeinden, die seinen Dienst so nötig hatten, warten vergeblich auf ihn. Das soll auch zum Besten dienen. Die jungen Gemeinden, die eben erst entstanden sind, die hätten ihn doch so nötig gehabt. Ja, und das soll zum Besten dienen. Und in der Zukunft alles ungewiss, lauter Fragezeichen, lauter Verlust, und das soll zum Besten dienen. Und diese Notlage benutzen nun manche unlauteren Brüder, um den Ruhm für sich zu buchen. Und es soll auch zum Besten dienen. Und über dem allem kann der Paulus sich nicht wehren. Und es soll auch zum Besten dienen. Und die größte Not, dass er all das nicht ändern konnte, weil er gefangen war. Gleichsam aufs tote Geleise geschoben. Und es soll zum Besten dienen. Merken wir die kreuz und quer laufenden Fäden, die er nicht verstehen kann, und es soll zum Besten dienen. Trotzdem stellt Paulus fest, dass seine Anklage zur Förderung des Evangeliums diene. Ich möchte hier etwas einschieben. Ich treffe viele ältere Leute, die nicht Ja gesagt haben zu ihrer Lebensführung, dass ihnen jetzt die Arbeit aus der Hand genommen ist. dann sagen sie, jetzt ist mir übrig. Man sollte halt nicht alt werden, sonst ist mir übrig. Ich bin halt übrig. Wenn man nicht mehr schaffen kann, sollte man nicht mehr da sein. Das ist es bei uns. Da habe ich in einem Kalenderzettel ein kleines Beispiel gelesen. Da war ein Fabrikant, der hat sein Geschäft abgegeben, altershalber seinem Sohn. Und das ist ihm schwer gefallen. Aber sein Sohn kam jeden Tag noch und hat Rat geholt bei seinem Vater. Vater, wie soll ich es da machen? Wie soll ich es da machen? Was meinst du dazu? Und da hat der Vater gedacht, jetzt bin ich doch nicht ganz übrig. Ich kann jetzt doch meinem Sohn wenigstens noch raten. Eines Tages kommt auch der Sohn nicht mehr um Rat, weil du jetzt alles selber weißt. Und da kommt sie über den alten Vater, jetzt bin ich übrig. Wird so nichts mehr nutzen. Da geht er eines Morgens, eines Vormittags in seinem Garten auf und ab, in seinem parkartigen Garten, in den Gartenwegen, und da spielen seine Enkelkinder. Die tollen sich da in den Wegen herum. Da steht eins dieser Kinder ganz still an einem Strauch. Und da sagt der Großvater, wie spielst du nicht mit? Weil du so still stehst da, die anderen tummeln sich in den Wegen, spielst du nicht mit? Doch, sagt die Kleine. Weißt, Großvater, wir spielen Eisenbahn und ich bin ein abgestellter Wagen. Da denkt der Großvater, ich auch. Ich bin auch ein abgestellter Wagen. Und plötzlich ist dem Mann aufgegangen, ein abgestellter Wagen wird wieder gebraucht. Eines Tages wird er wieder geholt. Vielleicht auf eine ganz andere Weise, aber er konnte ja sagen zu seinem Abgestelltsein. Es soll doch kein sagen, ich bin übrig. Solange wir beten können, sind wir nicht übrig. Das müssten wir unseren alten Leuten allen sagen. Worin bestand nun diese Förderung? Und nun wollen wir uns die Augen öffnen lassen dafür. Worin bestand diese Förderung? Erstens die Wirkung auf die Soldaten. Vers 13. Also, dass meine Bande offenbar geworden sind in Christo, in dem ganzen Richthause und bei den anderen allen. Paulus war an einen Soldaten gefesselt. Er durfte sich aber bewegen. Es ist uns allen bekannt, dass der Paulus während der ganzen 2 Jahre durch Fesseln an einen Soldaten gebunden war. Die Soldaten, die wechselten alle 6 Stunden ab. Alle 6 Stunden wurde der Paulus an einen anderen Kriegsknecht gekettet, mit seiner Kette. Und diese Kriegsknechte, die mussten nun alles mit ansehen und mit anhören, was Paulus tat und redete. Und da wurden diese Kriegsknechte erfasst vom Evangelium. Paulus durfte ja predigen, der konnte beten. Es war eine ganz große Sache für ihn. Sie sehen sein Leben, sie hören seine Worte, sie waren dabei, wenn er betete. Und so wurden sie vom Evangelium beeindruckt. Und die Botschaft drang in ihr Herz. Die nächsten 6 Stunden kam der andere. Die nächsten 6 Stunden kam der andere. Und so wurde das Evangelium bekannt im ganzen Richthause, im ganzen Gefängnis und bei den anderen allen. Verstehen wir, diese Kette, die ihm oft so hinderlich war, die benutzt Gott, um Menschen zum Heil zu führen. Alles zur Förderung des Evangeliums, alles zum Besten dienen. Bischof Ignatius von Antiochien war auch einmal gefangen, war auch an einen Kriegsknecht gekettet. Und dieser Bischof, der schreibt dann: Diese Soldaten haben sich gebärdet wie 10 Leoparden, welche schlimmer und schlimmer wurden, je mehr Freundlichkeit ich ihnen erwies. Man muss sich das vorstellen, diese rohen Gesellen. So sagt der Ignatius, die sich gebärdet haben wie 10 Leoparden. Und an die gekettet sein. Schlimm. Auch unter den Wächtern des Paulus mag es solche rohe Gesellen gegeben haben. Und diese Gesellen wurden von der Kraft Christi ergriffen. Sicher hat ihnen Paulus erzählt von seiner stolzen Jugend als Pharisäer, von seiner Feindschaft gegen Christus, wie er die Christen bekämpft hat, bis aufs Messer. Sicher hat er ihnen auch berichtet von der Bekehrung vor Damaskus. Und diese Geschichte verbreitete sich unter den Soldaten. Der Teufel und die Welt wollten den Paulus mundtot machen. Und nun schafft Christus Frucht und Sieg. Vielleicht ist das eine oder andere von uns auch an so einen Menschen gekettet, der schlimmer ist wie 10 Leoparden. Vielleicht auch an einen unsympathischen Menschen gekettet. Und möchte diese Kette gern loshaben. Aber durch zarte Gewissenhaftigkeit und Unanstößigkeit können wir solche für Gott gewinnen. Da saßen Trinker im Wirtshaus zusammen. Sie fingen an, über Frauen, über ihre Frauen zu räsonieren. Das ist besonders edel von uns Menschen, wenn wir über unsere Frauen räsonieren. Das ist besonders edel. Einer machte nicht mit. Der saß still auf der Seite. Du sagst ja gar nichts, sagen die Saufkumpanen zu ihm. Neckten ihn. Deine Alte wird auch kein Engel sein. Man schätzte nichts. Da sagt dieser stillgewordene Trinker: Meine Frau gibt mir kein böses Wort. Und wenn ich ihr mitten in der Nacht befehlen würde, ein Essen zu kochen, sie stünde auf. Da brach der Spott los. Und das Gelächter. Und haben die Trinker gewettet. Und die ganze betrunkene Gesellschaft ging mitten in der Nacht in das Haus. Die Frau war schon im Bett. Und da kommandierte der Mann: Frau, steh auf, ich habe Gäste mitgebracht, mach uns einen Kaffee. Die Saufkumpanen haben gewartet, dass die jetzt loslegt. Mitten in der Nacht. Stattdessen hören die Männer, wie die Tassenklepper, wie die Frau tatsächlich in der Küche hantiert, wie sie bald kommt mit dem Kaffee und einschenkt. Die Männer wurden ernüchtert, schauen die Frau an, ja, ist das möglich? Dass die das macht? Und endlich findet er, einer von ihnen, ein Wort und sagt, Frau so und so, wie bringen Sie das fertig? Da sagt die Frau, ich sehe mit Schmerz, dass mein Mann tut, was er kann, um sein Leben abzukürzen. Ein Trinker hat ja kein langes Leben. Und ein ewiges Leben hat ein Trinker auch nicht, sagt die Frau. Und dann geht sie hinaus. Da sagt sie noch, ich will meinem Mann tun, was ich kann, in seinem kurzen Leben noch. Als die Gesellschaft davongeschlichen war, kam der Mann in das Schlafzimmer zu seiner Frau und sagt, Frau, ist das tatsächlich so, dass ein Trinker kein ewiges Leben hat? Frau, ist es tatsächlich so? Was habe ich dir doch Schuld aufgeladen? Liegt dir so viel an mir? Und da bricht die ganze Schuld aus der Tiefe seines Herzens heraus. Sie knieten nieder und der Herr half, dass er ein neuer Mensch wurde. Durch den Wandel der Frau. Die war auch an diesen Leoparden gekettet. Leben lang, das ist furchtbar. Trinkerfrauen, die haben es furchtbar. Das Zweite, durch seine wiederholten Verhöre vor Gericht kam das Evangelium auch in die regierende Schicht. An den Hof, Vers 13. In dem ganzen Richthause und bei den anderen allen. Das Evangelium drang jetzt auch in die regierende Schicht hinein. Philipper 4, Vers 22. Es grüßen euch alle Heiligen, sonderlich aber die von des Kaisers Hause. Aha. Da ist das Evangelium bis in des Kaisers Haus gedrungen. Der Paulus hätte nie Zutritt bekommen zu dieser Art Menschen. Nur durch seine Gefangenschaft hatte er Gelegenheit, dass das Evangelium ins Richthaus kam, in die Kaserne kam, bis zur regierenden Schicht kam, das Evangelium, dass auch Angehörige des Hofs zum Glauben kamen. Da öffnen sich verschlossene Türen. Als Paulus eingeengt war, da schaffte Gott, ich will bauen meine Gemeinde. Manch einer hat im Dritten Reich ein Zeugnis ablegen dürfen vor Gericht über seinen Glauben. Oder in den Ostblockländern sind Christen zu Zeugen Jesu geworden vor Gericht. Da haben sich Türen geöffnet. Ein wunderbarer Gott. Und ebenso wunderbar sind oft seine Wege, um Menschen zu gewinnen. Alles zum Besten. Dritte Wirkung. Weil Paulus lahmgelegt war, bekamen schüchterne Brüder Mut, am Wort zu dienen. Was sie vorher nie gewagt hatten. Vers 14. Wer möchte den 14. Vers noch lesen?
Und viele Brüder in dem Herrn haben aus meiner Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind desto kühner geworden, Gottes Wort zu reden ohne Scheu.
Ja, weil Paulus lahmgelegt war, bekamen schüchterne Brüder Mut, am Wort zu dienen, was sie vorher gar nicht gewagt hatten. Durch das mutige Bekenntnis des Paulus wurden ängstliche und feige Brüder zu Zeugen Jesu. Die sind gepackt worden von dem mutigen Zeugnis des Paulus, von seinem Leidensmut. Als wir vor Jahren in Rom waren, da standen wir auch in den Ruinen des Kolosseums. Damals war das Kolosseum noch offen für Besucher. Jetzt ist es offenbar gesperrt wegen Baufälligkeit. Da standen wir in den Ruinen des Kolosseums. Und da erzählte uns unser Fremdenführer, dass bei der Einweihung dieses gewaltigen Theaters Christen den wilden Tieren vorgeworfen wurden, als Glanznummer in dieser neuen Arena. Hilflose Männer und Frauen und Kinder. Da wurden die Käfige der wilden Tiere geöffnet und sie losgelassen auf dieses Christenhäuflein und haben sie zerrissen. Der Erbauer dieses Kolosseums wurde an diesem Einweihungstag herrlich gehalten, gefeiert. Er war ein gefeierter Mann. Er saß auf der Ehrentribüne vorne dran. Und als er sah, wie die Christen starben, singend und betend in den Tod gingen, da springt der Erbauer des Kolosseums auf der Ehrentribüne und schreit in die Runde, ich bin auch ein Christ. Da war es still in der Runde und dann brach ein Sturm los. Und dann warfen sie diesen Erbauer des Kolosseums hinunter in die Arena und er wurde von den Tieren zerrissen. Der Mut des sterbenden Christenhäufleins hat diesem Mann den Mut zum Bekennen gegeben. Ich bin auch ein Christ. So sagt Paulus, so haben viele schüchterne Brüder aus meinen Banden eine Zuversicht gewonnen. Das kühne Zeugnis der Christen hilft Unentschiedenen zu einem klaren Bekenntnis, zu einem Bekennermut. Die vierte Wirkung. Auch durch unlautere Menschen wird Christus verkündigt. Etliche zwar, Vers 15, etliche zwar predigen Christum auch um Neides und Haders willen, etliche aber aus guter Meinung. Jene verkündigen Christum aus Zank und nicht lauter, denn sie meinen, sie wollen eine Trübsal zuwenden, meinen Banden. Es gab zwei Parteien in Rom. Unter den Christen. Die einen liebten Paulus mit Begeisterung, nahmen seine Lehre an. Die anderen nannten sich auch Christen. Aber sie hielten zum Tempel, zu den Pharisäern, zu den Bestimmungen des Judentums. Sie bekannten sich zu Christo, sahen aber oft zurück nach dem alten Bund und wollten beides miteinander verbinden. Sie sagten, erst müssen die Heiden Juden werden. Und dann erst können sie zu Christus kommen. Und Paulus sagt, nein, der Weg zu Christus ist direkt, ganz aus Gnaden. Da sehen wir jetzt, dass es Brüder gab, die mit Paulus nicht einig waren. und die haben Christus auch verkündigt aus Zank. Jetzt ist Paulus gebunden, jetzt können sie mit ihrer Lehre einsteigen. Durch das Kommen des Paulus nach Rom eiferten sie für ihre Ansicht aus Neid und Hader. Was sagt Paulus? Er verdammt sie nicht. Was sagt er? Es tut nichts, wenn nur Christus verkündigt wird, allerlei Weise. Sie lieben mich nicht. Sie lassen sich nichts von mir sagen. Sie tun, was sie nur können, um mein Leben in der Gefangenschaft schwer zu machen. Aber trotzdem bin ich dankbar, wenn nur Christus gepredigt wird. Mir ist da eingefallen, dass einmal die Jünger zu ihrem Meister kamen. Das lesen wir in Markus 9, Vers 38 und Vers 39. Markus 9, Vers 38. Johannes aber antwortete ihm und sprach: Meister, wir sahen einen, der trieb Teufel aus in deinem Namen, welcher uns nicht nachfolgt. Und wir verboten's ihm, darum, dass er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach: Ihr sollt's ihm nicht verbieten. Denn es ist niemand, der eine Tat tue in meinem Namen und möge bald übel von mir reden. Wer nicht wider uns ist, der ist für uns. Was tut's, wenn nur Christus verkündigt wird? Auf allerlei Weise. Allerdings hat hier Paulus auch eine Grenze gesetzt. In Galater 1, Vers 8. Galater 1, Vers 8.
Aber so auch wir oder ein Engel vom Himmel euch wird Evangelium predigen anders, denn das wir euch gepredigt haben, der sei verflucht.
So, hier hat diese Duldsamkeit ein Ende. So jemand ein anderes Evangelium verkündigt. Da ist die Grenze. Der sei verflucht. Kein anderes Evangelium. Duldsam, jawohl, wenn nur Christus verkündigt wird. Aber wenn ein anderes Evangelium verkündigt wird, dann halt. Deshalb haben wir auch die Bewegung in unserer Kirche kein anderes Evangelium. Durch die ganze Weltgeschichte hindurch hat Gott, wenn seine Diener geduldig und treu waren, auch Hindernisse zu einer Kanzel werden lassen. Die römischen Kaiser verfolgten die Christen, dass sie zerstreut wurden in alle Richtungen. Und das Evangelium ging weiter. Wo Christen hinkamen, entstand eine Gemeinde. Der Kaiser wollte es unterbinden, dieses Christentum, und hat es mit seinem Beschluss ausgebreitet. Gott macht auch Verfolgungen zur Kanzel. Fünftens, die Notlage des Paulus. Durch diese Notlage werden die Philipper und Paulus selbst nur stärker ins Gebet getrieben. Die meisten Psalmen und Lobgesänge entstehen aus der Dunkelheit heraus. Ist interessant, dass Loblieder nicht entstehen, wenn es den Menschen gut geht. Sondern Loblieder entstehen, wenn es den Menschen schwer geht. Aus der Nacht heraus. Der Lobgesang des Mose am Roten Meer. entstand nach der größten Schreckensnacht. Psalm 73 entstand aus der Dunkelheit heraus, dennoch bleib ich stets an dir, aus dunkler Anfechtung heraus. Oder Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, entstand nach einer großen Sündennot. Eine große Anzahl unserer Gebete entsteht in Not, in Verfolgung, in Leiden, in Sündennot. Eine große Zahl Lieder, Danklieder, entstanden aus Not heraus. Also auch hier alles zum Besten, alles zur Förderung des Evangeliums. So kann es auch in unserem Leben werden. Lasst uns freuen auch in Schwierigkeiten. Ich habe das so gelesen hier, als Paulus schreibt von diesen Brüdern, die Christum aus Zank und nicht lauter verkündigen. Da sagt er, ich freue mich doch darin. Aber das klingt nicht so überzeugend. Ich freue mich doch darin. Und da sagt er, und will mich auch freuen. Da gibt er sich einen Ruck, dass er sich auch hier noch freuen kann. Auch wenn es ihm schwerfällt, sich zu freuen, trotzdem. Die Macht, die gegen uns gebraucht wird, wird zur Herrlichkeit, zum Besten dienen. Liebe Freunde, am Schluss unseres Lebens werden wir staunen, dass keiner unserer Führungen falsch war. Ich bin gespannt einmal, die Führung meines Lebens im Lichte Gottes zu sehen. Er hat noch niemals was versehen in seinem Regiment. Nein, was er tut und lässt geschehen, das nimmt ein gutes Ende. Und nun zum letzten Punkt noch, zur Förderung des Evangeliums. Was ist denn zum Besten? Dass das Evangelium verkündigt wird. Nicht, dass es mir ein paar Jährlein gut geht. Das ist die Hauptsache. Sondern, dass Christus verkündigt wird. Dass das Evangelium gefördert wird. Um das geht es dem Paulus. Dass der Name Jesu verherrlicht wird. Also auch jetzt, sagt er, im 20. Vers, Christus hoch gepriesen werde an meinem Leibe. Ich sage es unseren jungen Leuten gern mit einem Beispiel. Das musste ich lernen in meinem Dienst, immer wieder eine biblische Wahrheit zu unterstreichen mit einem Beispiel, zu erklären mit einem Beispiel, dass der Name Jesu verherrlicht wird. Da kam ein reicher Mann mit Gold zu einem Goldschmied. Er gab ihm den Auftrag, aus diesem Gold ein massiv goldenes Kruzifix zu machen. Und da wurde das Gold gewogen und dann eingeschmolzen. Und als das Kreuz fertig war, das schwergoldene Kreuz, da wurde es wieder gewogen. Und da wog das Kreuz schwerer als das gebrachte Gold. Da kommt der Meister in große Verlegenheit. Er denkt, da komme ich ja in Verdacht, ich hätte unedles Metall mitgeschmolzen, wenn das fertige Werk schwerer ist als das dargewogene Gold. Da fragt er einen seiner Gesellen um den anderen, hast du etwas hinzugetan zu dem Gold, als es eingeschmolzen wurde? Nein. Zweite, nein. Da kommt er zu seinem Lehrling, zum Stift. sagt, hast du etwas hinzugetan, als das Gold geschmolzen wurde? Da sagt der Junge, ja. Ja, was hast du hinzugetan? Meister, ich habe mein einziges Goldstück hineingeschmolzen. Ja, warum hast du denn das getan? Damit mein Heiland größer werde. Dass unser Leben etwas werde zum Lob seiner Gnade. Dass durch unser Leben der Heiland verherrlicht wird. Nicht blamiert wird, sondern schöner wird, herrlicher wird. Paulus stellt sich zurück. Der stellt Christus vor. Denn Paulus ging alles um Christus, nicht um seine Person. Er sagt, wenn nur Christus gepriesen wird, es sei durch Leben oder durch Tod. Christus ist ihm das Wichtigste. Die Macht, welche gegen uns gebraucht wird, lässt Gott zum Heil ausschlagen, zur Verherrlichung seines Namens. Das ist die Botschaft, alles zum Besten dienen. Das soll unser Ziel sein. Dass Christus hochgepriesen werde durch uns, es sei durch Leben oder durch Tod. Das ist göttliche Art. Die ist so weit entfernt von unserer Art. Die göttliche Art. Sich durch böse Absicht nicht aufhalten zu lassen. Das ist göttliche Art. Alles zum Besten dienen. Auch das Böse muss unter Gottes Hand mithelfen, das Feuer Gottes zu schüren. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, du unser Heiland, wir danken dir herzlich für diese Erkenntnis, dass bei dir alles sonnenklar ist und klarer als die Sonne, dass auch die Wirrnisse unserer Lebensführung vor dir keine Wirrnis ist. Herr, wir beten dich an, dass du uns so geführt hast bis auf diesen Tag. Lass doch unser Leben etwas werden zum Lob deiner herrlichen Gnade. Dass wir unsere Person zurückstellen und deine Person vorstellen. So lass es werden um deines Namens willen, Herr Jesu. Gib uns immer mehr dieses herzliche Vertrauen zu dir. Du hast noch niemals was versehen in deinem Regiment. Nein, was du tust und lässt geschehen, das nimmt ein gutes Ende. Amen.